Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Mänder. Also hat jemand einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag oder es passiert ein Autounfall, dann kommt immer sofort 144. Auf der Piste siehst du, wie da die Snöber umgehen und die Skifahrer, da kommt gerade ein Heli. Also wer kommt denn bei einem Demenznotfall? Wem läutet dich da an?
In dem Fall wäre sicher die Nummer vom Notfallpsychiater oder von der Hausärztin richtig oder vom Notfallarzt, Ärztin. Da wäre sicher richtig aufgehoben.
Also eigentlich gibt es also ein Auffangnetz.
Mhm.
Aber dass es nicht immer ganz einfach ist, hören wir in dieser Folge. Die Fortsetzung von der Folge 18, die Geschichte von der Carmen, die mit ihrer hochbetagten Mutter in der Ferien war. Und dann ist es endgültig eskaliert, wo sie wieder daheim waren.
Ich wollte nicht mehr da bleiben. Und dann hat sie alles gepackt und geschrien wie noch nie in der Wohnung. Aus der Wohnung hat sie noch die Stegenwelle durchabgegeben und gesagt, yes, das Gott, die bringt sich noch um mit dem Koffer. Auf der Gasse ist sie mir davon und den Koffer gezogen und geschrien wie noch nie. Mein Sohn mittlerweile ist auf dem Balkon und hat gedacht, ja, jetzt ist runtergekommen, um zu helfen. Ich sagte, die Grossmami beruhigt dich, aber es war nichts, überhaupt. Da habe ich nicht mehr gewusst, was zu machen.
Wie das weitergegangen ist, hören wir in dieser Folge. Ein Extremfall, aber auch die kommen vor. Das ist Kopfsache, der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Verena Bosshardt, Schauspielerin.
Und ich bin Judith Kronbach, Expertin für Demenz. Wir informieren in diesem Podcast über Demenz.
Und wir wollen alle unterstützen, die irgendwie betroffen sind. Das ist die letzte Folge von dieser zweiten Staffel, die Folge 19, Helfernetz im Akutfall, der Teil 2 von der Carmen ihrer Geschichte.
Immer wieder gibt es ja im Leben so Situationen, wo man hilflos ist. Und da braucht man einfach ein Helfernetz. Und jede Situation ist immer wieder so anders und individuell. Und so ein Helfernetz könnte jetzt in dieser Situation zum Beispiel die Familie sein,
Nachbarn
oder Freunde.
Ja, oder auch die Spitex.
Die Hausärzte.
Der Notfallarzt.
Genau. Oder die Polizei.
Ja, schlussendlich.
Und mit der Polizei haben wir in dieser Folge sogar noch reden können.
Aber zuerst tauchen wir jetzt ein in den zweiten Teil von der Carmen ihrer Geschichte. Zur Erinnerung, in der letzten Folge haben wir gehört, dass der Carmen ihre 87-jährige Mutter Demenz hat und dass sie erst gerade von einer Reise aus Spanien zurückgekommen sind, wo schon sehr schwierig war. Darum sind sie früher nach Hause gekommen. Und dann ist es zu Hause eskaliert. Wir stehen also jetzt mit der Carmen auf der Strasse vor ihrem Haus. Ihre 87-jährige Mutter läuft ihr schreiend davon und zieht einen Koffer hinter sich her.
Also die Hausärztin.
Hausärztin, jawohl. Um Rat gefragt, weil am Nachmittag hätte ich sowieso zu einer Welle. Ich wollte, dass sie mir hilft. Dass sie sagt, ja gut, ich schicke einen Krankenwagen, schicken wir sie im Spital. Nichts. Sie sagt, ja, das ist Demenz. Oder, das ist ja Demenz, ja, was soll sie machen? Wir haben sowieso Termin 15.50 Uhr. Ja, sie ist aber jetzt 10.30 Uhr. Und meine Mutter ist am Umschreien und sie kommt nicht mit mir. Ich bin jetzt der Feind. Ich werde sie nie bringen. Ja, man sieht es dann, ob sie kommen oder nicht. Sie können immer noch Psychiatrie-Notfall anrufen. Da hat mir eine Nummer durchgegeben und nachher noch Ärzteverein, weiss ich, was das für eine Nummer war, nochmal eine Nummer durchgegeben. Ich habe dann die Psychiatrie angerufen und gesagt, ja, wenn sie auf der Gasse sind, können wir nichts machen. Wir brauchen ein Domizil, sie müssen die Mutter heimbringen. Ich kann sie nicht heimzerren oder weiss ich was, oder verletzen. Sie ist auf der Gasse und sie ist am Umschreien und sie rennt von mir weg. Wie mache ich das? Mit meinem Sohn hat sie dann da die Kreuzung abgehalten. Plötzlich sagt da eben das Notfall, das Psychiatrie. Ja, sonst läutet sie die Polizei. Ja, nicht, ja, Polizei. Da vorne war eben noch die Polizeiposte. Ich hatte es gerade da. 10 Meter. Dann denke ich, ja, dann gehe ich persönlich zu der Polizei. Bin ich gegangen, habe ich das geschildert. Die Polizei schaut mich an. Sie haben gesehen, wir sind Polizisten. Wir haben ja nichts mit dem Ernst zu tun. Wir können ja nichts machen. Da so, sorry, aber Psychiatrie, Notfallpsychiatrie, hat gesagt, ich soll zu ihnen kommen. Nein, das geht nicht so. Da habe ich nochmal angerufen und sagte mir wieder, nein, sie sind Polizei gegangen. Dann habe ich den Polizist gehabt und gesagt, sorry, reden Sie mit der Psychiatrie, oder? Sie sagt mir wieder, ich muss zu ihnen kommen.
Also sie haben immer den Ball hin und her gegeben, Polizei und Notfallpsychiater.
Polizei nicht unbedingt. Sie sind vielleicht die Einzigen, die sich dann durchgesetzt haben und haben mich helfen wollten. Weil dann hat plötzlich der Polizist gesagt, ja, wo ist die Mami? Es geht ums Domizil, oder? Er hat, wo ist das Mami? Er hat, ja, auf die andere Seite von der Straße. Da mit meinem Sohn. Nicht, dass er auf die Straße geht, er bringt sich noch um. Er hat, ja, dann kann ich sie holen. Da ist der Polizist übergegangen, hat sie übergebracht, Polizeiposten. Mittlerweile ist Hilfe geworden. Und ja, nachher hat er gesagt, so, jetzt hat die Mami das Domizil. Oder? Super. Ja, super Polizist. Jetzt Leute ich an. Dann hat er Psychiatrie angerufen. Es ist so weitergegangen. Irgendwann hat die Psychiatrie gesagt, ja, wir können schon kommen, aber sie müssen es da halten, dass sie nicht wegläuft. Bei uns geht es sicher um 6 Stunden herum. So 6 Stunden. Es ist ein Notfall. 6 Stunden. Ich war fast gekühlt. Ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was zu machen. Es ist mein Sohn auch angeschaut. Er hat gesagt, geh ist etwas, du duschst und dann nimmst du den Bus, geh am Flughafen, geh du jetzt. Ich schaue dann weiter. Der Arm sich hat auch nicht wollen, oder? Er hat gesagt, das ist aber das grosse Mann. Ich dachte, ja, wir können nichts machen. Irgendwann einmal habe ich gesehen, was da losgeht. Immer wieder mit der Schwester angerufen, natürlich. Ich bin immer am Telefon mit der Schwester zusammen. Was wir machen und nicht machen, plötzlich sagt die Schwester, du geh nach Hause. Ich sagte, hast recht, jetzt lasse ich das Mami auf den Gas. Mhm. Ich bin gezwungen, damit ich Hilfe bekomme, aufzugeben. Dann habe ich es Polizei gesagt, der Polizist hat geschaut. Ich sagte, sorry, ich lasse das Mami da, ich gehe heim. Dann habe ich mich angeschaut. Wo gehen Sie? Hey. Ja, sie ist volljährig. Ich mag nicht mehr, sie will mich nicht. Mhm. Sie drängt mich ab. Hilfe komme ich keine über, weil alle haben... Das ist nur ein Hin und Her. Die Polizei schaut mich an, oh, sie haben recht. Also niemand kommt uns helfen. Die Polizei hat sich nachher auch so engagiert, 4 Stunden. Fast 4 Stunden rum. Und plötzlich sagt dann der Polizist, wissen Sie, was sie machen? Da hat die Mami Geld. Dort, ja, für was? Ja, für den Taxi. Sie muss ja 15.50 Uhr zum Arzt. Wir, die Polizei, tun sie auf dem Taxi und wir schicken die Mutter zum Arzt. Und sie gehen heim. Und so haben wir es gemacht. Ich habe gesagt, gut, ich gehe nicht mit. Ich habe meine Mami, 87-jährig, wir sind allein lassen. Und ja, sehr schwer gefallen, aber ich habe es auch als die einzige Lösung gefunden. Mhm. Und so haben wir es gemacht.
Machen wir da einen Stopp? Weil das ist also jetzt ziemlich harter Tobak.
Ich habe es fantastisch gefunden von der Carmen, dass sie trotz dem riesigen Stress, was jetzt drin ist, dass sie einfach können reagieren und sagen so, und ich lasse sie jetzt. Ich muss sie jetzt einfach, ich bin gezwungen, um sie loszulassen, dass ich noch eine Hilfe bekomme.
Ist das die richtige Reaktion gewesen?
In dieser Situation finde ich schon, ja. Weil man sagt eben so, die begleitete Eskalation. Das heisst, Carmen hat können gehen, sodass sie Hilfe bekommt, aber die Mutter war auch geschützt gewesen, oder? Sie ist nicht auf der Straße gestanden. Ja, ich weiß ja nicht, was für Wetter das war. Sie war nicht allein, sie war bei der Polizei und sie haben schon weiter gedacht, wie es weitergeht. Mhm. Und von dem her war sie begleitet, aber Carmen hat sich herausnehmen, dass sie eben Hilfe bekommt, so wie sie das gesagt hat.
Wahnsinn.
Und das Aushalten von dieser Situation, das ist meistens das Schwierigste.
Die Wartezeiten, die da angegeben worden sind, also wo es der Polizei gesagt hat, 6 Stunden, 4 Stunden, also ist das üblich, dass man die Leute einfach so hängen lässt?
Die Realität ist schon so, dass man muss warten. So erlebe ich es auch in der Praxis. Ich habe noch nie 6 Stunden gewartet. Wirklich noch nie. 2 Stunden ist, glaube ich, bei mir das Maximum, wo ich schon haben müssen warten. Wenn einfach ganz, ganz viel los ist. Aber 6 Stunden finde ich schon auch über dem Limit.
Und Notfall?
Genau. Das ist auch überhaupt nie eine böse Absicht. Das ist wirklich so, dass wir manchmal einfach personelle Engpässe haben.
Ja, manchmal ist gut. Ich glaube, das ist wirklich im Moment halt akut, gell?
So ist leider oft die Realität.
Ja. Und wie geht es in der Geschichte weiter von der Carmen? Carmen, ihre Mutter, ist direkt vom Polizeiposten mit dem Taxi zu der Arztpraxis gefahren worden. Carmen ist zuhause. Und dann läutet die Praxisassistentin an.
Ja, die Mutter ist fertig, sie können es holen und heimbringen. Auf keinen Fall.
Und vielleicht müssen wir da noch sagen, es ist jetzt etwa 5, oder? Freitagabend.
Ja, 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 4 Abend, oder?
Und Freitagabend am 4.05.
Freitagabend, ja. Und gesagt, nein, ich komme nicht. Ich dachte, ja, die Mutter muss heim. Ja, das ist nicht mein Problem. Die Mutter ist nicht fähig, allein zu Hause bleiben. Wenn sie meinen, dass sie fähig ist, dann können sie das selber machen. Oder es geht ihr gut, haben sie gesagt. Ja, stellen Sie sie vor der Tür. Sie müssen ja Praxis zumachen, oder? Ja, stellen Sie sie vor der Tür.
Praxisassistentin hat gesagt, wir sind fertig mit der Behandlung. Der Mutter geht es gut. Sie können sie holen.
Genau. Da habe ich mich geweigert. Ich habe gesagt, ja, die Mutter wohnt 500 Meter von euch. Meine Mutter wohnt wirklich, hat dort gewohnt. Mhm. Er hat gesagt, oh, könntest du einfach vor der Tür stellen. Mittlerweile ist da Schiffe und das Gewitter oben neben mir noch nie. Nachher sagt mir plötzlich da die Arztkinder, ja gut, dann rufen wir später. Gesagt, sie können rufen. Rufen sie an, wem sie wollen. Einfach nicht mich, ich komme nicht. Mhm. Er hat gesagt, gut, das, sie sind Tochter. Ja, ja, ich bin Tochter.
Also haben Sie dort das Gefühl gehabt, man hat Ihnen recht ein schlechtes Gewissen gemacht?
Sie haben es versucht, aber mir ist so das Wort so scheißegal gsi mittlerweile. Und ich habe es wirklich als die einzige Lösung gesehen. Mhm. Mutter allein lassen. Dann müssen sie. Weil dann wäre die Verantwortung vom Arzt gewesen. Und die haben wirklich die Spitäler geläutet. Nach 5 Minuten läutet mir Spitäler, weil die haben gewusst, ich bin in der Ferien. Also dann hat mir mittlerweile Spitäler nach 5 Minuten angeläutet. Gesagt, ja, sie sind zurückgekommen von der Ferien, wir haben es gar nicht gewusst. Uns hat der Arzt angerufen, wir sollen die Mutter holen. Und dann, ja, ich habe aber nachher noch geschildert, ja, wegen dem und dem Grund. Ich hätte die Mami nie allein gelassen. Aber das ist alles das passiert, jetzt ist die Mami allein dort. Ja, sie müsste heim. Ja, das ist mega nah, oder? Wir können das schon machen. Aber nachher hat sie gesagt, aber Moment, wir müssen zuerst noch unseren Chef fragen. Ja, das ist auch eine besondere Situation, die sie uns geschildert haben. Dachte, ja, machen Sie das nur. Ein paar Minuten später rufen sie mir an, dachte, sorry, wir können nicht. Wir können die Mutter nicht holen, weil dann ist es unsere Schuld. Also dann ist die Verantwortung uns und der Arzt ist davon. Der Arzt sagt, sie ist gesund, aber wir wissen, wir kennen die Mutter. Und wenn es jetzt schlimmer ist und am Rumschreien ist, dann kann sie doch nicht allein in einer Wohnung. Wir können das nicht machen. Mhm. Dann läuten wir 4:45 nochmal die Praxis an. Und dann schon einen anderen Ton. So, jetzt kommen sie aber die Mutter holen. Und so, das ist auf keinen Fall. Und wieso läuten sie mir nochmal an? Ich will mit ihnen überhaupt nicht mehr reden. Ich habe ihnen schon gesagt, stellen die Mutter einfach auf den Gas. Mal zeigen, was sie machen. Sie ist ja gesund, hat die Ärztin gesagt. Wir können auf den Montag warten, dass sie jetzt in einem Heim kommt. Also machen das. Ich komme nicht. Mich bewegen Menschen. Wenn sie nicht kommen, rufen wir die Polizei. Hören Sie, das ist jetzt das Gescheitste, was ich von Ihnen gehört habe. Ich war schon 4 Stunden bei der Polizei. Ich bin froh, wenn sie jetzt die Polizei anrufen. Sollen sie mich holen? Aber ich komme nicht.
Also sie sind so hilflos gewesen, oder? Sie mussten es eskalieren lassen.
Genau. Mir hat niemand geholfen. Außer die Polizei, die haben 4 Stunden dran geschaut. Und sie sind heute noch fassungslos und sprachlos. Die haben gesagt, unser System funktioniert nicht. Gesagt, hat sie jetzt das Geschürfung auf einem Finger und kommt Blut raus, wären schon alle da, Krankenwagen, Arzt, wären alle da, auch auf der Gasse. Und so etwas, was tausendmal schlimmer ist, hätten sie mir nicht gesehen, hätten mir so etwas nie geglaubt.
Ja, das denke ich auch. Und das habe ich ja vorher auch erwähnt. Es ist noch verrückt. Überall kommen sie. Aber dort, wo es wirklich nötig ist, nicht.
Ich glaube, das ist so eine spezielle Situation. Da sind sie nicht gekommen. Das ist das wirklich nicht gut gegangen. Wir müssen uns aber auch vorstellen, die Mutter hat jetzt eine Reise gemacht von Zürich nach Spanien mit Zug und dort eine fremde Wohnung. Dann ist sie wieder zurückgefahren. Dann da ist sie auf einer befahrenen Strassenkreuzung gewesen. Es ist Lärm, die Tochter ist da, der Enkel ist da, alle ziemlich ein bisschen aus dem Häuschen. Dann auf der Polizeiposten und dann ist da gewesen. Dann zum Hausarzt, schon wieder eine fremde Umgebung. Ich meine, und das alles mit einer Demenz, da wirbt man ja durcheinander, also auch ohne Demenz. Und die Erfahrung zeigt, dass man in so einer Situation gar nicht mehr eine Lösung anbringt, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Das heisst, wir müssen jetzt schauen, oder man hätte müssen dann schauen, was für ein neues Ziel können wir jetzt finden, dass dieser Mutter jetzt im Moment gut geht. Weg von, dass sie muss ruhig sein muss, weg, dass sie muss das machen muss, was wir gut finden. Und das Umdenken, das ist oft recht anspruchsvoll, gerade wenn man so im Stress ist.
Mhm. Es ist ja schon unglaublich, wie da einfach der heiße Herdöpfel von einem zum anderen gegeben wird. Ja.
Notfallpsychiater, Polizei, Notfallpsychiater, Polizei, Hausarzt.
Spitzex-Telefon und also alles
wieder
ist da.
Wieder zu der Tochter.
Genau. Mhm. Und wie der Polizist ja sagt, eigentlich hat er schon recht, dass das System, so ein System funktioniert ja nicht. Also das in dem Moment funktioniert gar nicht.
Hat nicht mehr funktioniert, nein. Und man hat jetzt auch ganz, eben, noch, wie ich gesagt habe, ganz neue Ziele müssen avisieren. Mhm. Weil das alte System, das hat jetzt da versagt.
Und dann muss ich einfach auch noch sagen, dann sind noch zwei leidtragende Personen. Das ist die demenzkranke Frau, das muss ja grauenhaft sein, und die Tochter, die in eine Situation gezwungen wird, die sie eigentlich gar nicht vorgesehen hat.
Und die Schwester am Telefon, die ja von weit her das alles zusammen mitträgt.
Richtig, ja. Ja, und bevor wir erfahren, wie es mit der Carmen, ihrer Mutter, weitergegangen ist, dem Drama, hast du doch noch ein Interview können machen mit einem Zürcher Stadtpolizist. Weil es haben sich schon ein paar Fragen aufgedrängt.
Ich konnte mit dem Fridolin Weber reden. Er arbeitet bei der Stadtpolizei Zürich. Er ist angestellt in der Fachgruppe für Amtsaufträge. Und so in schwierigen, anspruchsvollen Situationen rufen wir vom SIL gerne die Fachgruppe Amtsaufträge zur Unterstützung. Sie hören Kopfsache, wo unterstützt wird von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz und Lundbeck. Fridolin, danke vielmals für das Gespräch hier im Park. Jetzt bist du ja bei dieser speziellen Stelle. Was für Eigenschaften braucht man, dass man hier bei eurer Amtsstelle arbeiten kann?
Ja, wir bei unserer Amtsstelle sind eigentlich alles ein bisschen alte Füchse. Wir sind alle Ü50. Also der Jüngste bei uns ist Jahrgang 74. Das heisst, der ist schon 51. Genau. Und bei uns muss man sehr geduldig sein. Man muss empathisch sein. Und was auch sehr wichtige Eigenschaft ist bei uns, man muss wirklich abgeleitet haben, Konfrontationen persönlich zu nehmen, oder? Das kommt ein mit dem Alter. Und im Alter werden Polizisten in der Regel, nach meiner Erfahrung, eher dünnhütiger. Und bei uns sind die Leute relativ dünnhütig, eben sehr empathisch, aber können sich auch durchsetzen. Wir sind eigentlich, manchmal kann man fast sagen, bewaffnete Sozialarbeiter, die aber uns schon auch durchsetzen, ja.
Also das heisst wirklich auch zum Sagen, ihr seid unterwegs, ihr seid auf Streifen sozusagen, aber mit dem Privat, also nicht mit einem Polizeiauto. Und du sitzt ja jetzt auch vor mir in deinen privaten Kleidern.
Ja genau, wir sind ausschließlich zivil unterwegs, genau.
Jetzt haben wir vorhin in Carmen gehört, die mit ihrer Mutter zurückgekommen ist von Spanien. Und sie hat im Interview gesagt, die Polizei hat mich angeschaut, als ich zu ihnen gekommen bin, und hat gesagt, wir sind Polizisten. Was hat das mit Demenz zu tun? Was löst das bei dir aus?
Ja, es löst eigentlich so ein bisschen, es ist Daily Routine, und gleich gibt es Daily Routine eben nicht. Also einerseits löst es bei mir aus, ich verstehe die Frau, dass sie das sagt, und ich mache ihr dann auch nicht einen Vorwurf, Hand umgekehrt, sehe ich auch den gesetzlichen Auftrag, den wir haben. Und der Polizist wird sicher gedacht haben, was wir machen können, ist handeln, wenn die Leute fremdgefährdet sind oder eigengefährdet. Und es geht immer darum, in solchen Situationen herauszufinden, ist eine Fremdgefährdung vorhanden oder eine Eigengefährdung. Ja.
Und dann könnt ihr handeln, wenn die Fremd- oder Selbstgefährdung da ist?
Ja, genau, dann können wir handeln. Was wir auch handeln können, ist bei starker Verwahrlosung. Dann kann man den Notfallpsychiater rufen bei diesen drei Fällen, diesen drei Punkten. Und dann kann er eine FU machen. Das ist eine fürsorgerische Unterbringung. Früher heisst das FFE, fürsorgerischer Freiheitsentzug. Und jetzt ist ein bisschen gelinder fürsorgerische Unterbringung. Genau da zielt man so auf das an.
Jetzt bei der Carmen war es so, dass eben der Notfallpsychiater gesagt hat, er kommt so in 6 Stunden. Die Polizei hat sie aber aufgenommen, die Mutter. Und sie haben dann auch so ein bisschen bemängelt, es gäbe gar kein Auffangnetz, gar kein soziales Netz. Was hast du für Erfahrungen?
Also meine Erfahrung ist die, dass einerseits 6 Stunden ist natürlich zu lang. Denn wenn man 6 Stunden ist, dann muss man irgendetwas machen. Und die Polizisten waren kreativ, oder? Die haben die Frau genommen zum Hausarzt gebracht. Das ist sehr entgegenkommend eigentlich am Bürger. Und sie haben sicher gemacht, was sie können. Und es ist halt viel Problematik, dass Notfallpsychiater überlastet sind, was wir so wahrnehmen, dass es vielleicht fast zu wenig hat, die da ausrücken können. Und dann fängt das Geduldsspiel halt an. Was macht man mit den Leuten? Bleibt man vor Ort, am Wohnort? Geht man in eine Wach mit diesen Leuten? Oder bringt man es gerade in die psychiatrische Klinik? Aber das Dritte ist eben schwierig, ohne dass ein Einweisentscheid da ist. Und ich bin immer eigentlich der Freund, um die Leute daheim zu ihren eigenen 4 Wänden, weil dann sind sie irgendwie noch ein bisschen ruhiger, haben noch eine kleine Sicherheit, oder? Und ich denke, dass man die Leute so kann, ich sage jetzt immer mal, klemmen lassen daheim, vielleicht bis 1,5 Stunden. Und alles andere ist schon sehr, ist belastend für alle, die rum ist, oder? Die rum sind, oder? Ja, aber es ist ein bisschen der Alltag, ja. Mehr ist heute wieder die Geduld, oder? Man einfach muss haben für so Sachen, oder?
Wenn du jetzt die Situation hast, dass so eine Frau demenzerkrankt, verwirrt, auf die Straße rausspringt und rumschreit, wie gehst du da damit um?
Also wenn ich jetzt so eine Situation würde anlaufen, wo das eine Frau macht, wir haben das auch schon gehabt, ich würde versuchen, sie anzusprechen. Wenn sie jetzt auf der Straße rumrennt, auf dem Tramgleis, sagen wir jetzt im Zentral oder so, dann muss man, denke ich, Verantwortung übernehmen. Müsste man die Frau halt dann halt mitnehmen, möglichst gelinde, vielleicht, ja, müssen wir sie mal, das ist dann für mich schon ein bisschen fremd, also eigengefährdet, oder? Müssen wir sie schon eigentlich schützen und mal mitnehmen auf einer Station. Ja, in so einem Fall, ich würde jetzt das machen, ja.
Und das ist auch ein Auftrag, wirklich die Bevölkerung schützen vor anderen und vor sich selber?
Absolut, der Grundauftrag ist ja Ruhe, Sicherheit und Ordnung, und da würde ich jetzt sagen, es geht um Sicherheit, oder? Und für mich ist jetzt da, obwohl ich nicht Jurist bin, aber ist jetzt die Verhältnismäßigkeit auch gegeben, oder? Weil wenn man denkt, dass dann die Frau könnte unter ein Tram kommen, ist das auch nicht mehr verhältnismäßig. Also muss man Verantwortung übernehmen und handeln dann, oder? Ja.
Wenn ich dich jetzt brauche und jetzt nicht gerade deine direkte Nummer habe, wenn ich das habe, wie komme ich zu euch in dieser Spezialeinheit? Als Passantin?
Also es ist sicher immer gut, Kontakt aufnehmen zu 117. Ich sage immer, ich weiss nicht, ob die Leute Freude haben in der Zentrale, wenn ich das sage. Für mich muss man eigentlich nur eine Nummer im Kopf haben, das 117. Dann ist, weil die Polizei ist verknüpft mit der Feuerwehr und mit der Sanität und mit allen Hilfsorganisationen, mit einem Knopfdruck. Und wenn man dort anruft und sagt, man ja, weil ich mit der Fachgruppe Amtsauftrag verbunden werde, dann könnte die einem Koordinaten durchgehen. Dann kann man direkt mit uns in Kontakt treten, sei das über einen Chef oder direkt, wenn man einen Namen weiss, intern von uns, ist das auch kein Problem. Für Amtsstellen gehen die Nummern schon raus, ja.
Das heisst, Carmen hat ja gesagt, haben wir denn gar kein so ein Netz? Aber doch, wir haben das Netz und du sagst 117 und ab dort sollte es eigentlich weitergehen. Stimmt das?
Absolut, ja. Ich würde sagen, jetzt bei der Stadtpolizei Zürich funktioniert das sogar eigentlich hervorragend.
Und bei den anderen Polizeiposten in der Schweiz ist es ja ähnlich, ist ja das gleiche System, oder?
Ja, es funktioniert überall gleich. Im Kanton ist halt vielleicht, also ich schätze die Arbeit sehr von den Kollegen vom Kanton, aber die sind halt weiter verzettelt und die Stadt ist halt alles ein bisschen beieinander und ja, ist schon sehr gut aufgestellt.
Danke vielmals.
Danke dir, Judith.
Also so wie der Fridolin Weber erzählt, ist die Stadtpolizei Zürich schon sehr kompetent. Also vor allem hier die Abteilung. Und ich finde auch sympathisch, beruhigend, wichtig für solche Situationen, oder? Und dass er sagt, man soll doch einfach als erstes in solchen schwierigen Situationen das 117 anrufen, finde ich gerade nochmal sympathisch.
Und das nimmt uns auch ein bisschen die Hemmschwelle. Weil wir haben ja meistens ein bisschen Hemmungen, dann gerade am 117 anrufen. Ich mache fast immer gute Erfahrungen mit der Polizei. Sie sind total schnell vor Ort, sind fast immer extrem feinfühlig und sehr lösungsorientiert.
Ja, und jetzt gehen wir in den letzten Teil von der Carmen ihrer Geschichte und ihrer 87-jährigen Mutter. Es ist Freitagabend. Carmen ist jetzt zuhause. Die Praxis vom Hausarzt hat in der Zwischenzeit am Spital angerufen. Aber Carmen und ihre Schwester wissen nicht, wo die Mutter ist.
Haben sie einfach an einem Spital angerufen. Ein Triemli-Spital war das nächste. Und gesagt, ja, da ist eine Frau gekommen mit der Mutter, hat uns die Mutter da gelassen, ist weg und die Mutter braucht Hilfe, kommen Sie bitte. Und anscheinend hat Triemli nicht einmal eine Psychiatrie. Und seit Viertel ab 5 habe ich dann meine Schwester immer unsere Mutter vermisst.
Also die Ärztin hat nicht Ihnen gesagt, wir haben sie jetzt ins Triemli gebracht?
Nein, ich habe es nicht mehr gehört. Sie haben keine Kontakte gegeben. Ich weiss nicht, ob es jetzt noch ein Krankenwagen gekommen ist oder ein Wagen vom Triemli, keine Ahnung.
Das Personal vom Triemli, die haben Ihren Namen nicht gekannt als Tochter?
Nein, weil die Ärztin hat Kontakt nicht durchgegeben. Die Schwester und mir keinen Kontakt gegeben, nichts. Und wir haben sie wirklich nach einer Weile sind wir am Verzweifeln gewesen, weil, und dann haben wir die Polizei vermisst Anzeige machen. Und ja, ich sage Ihnen, es war dramatisch gewesen. Ich hatte noch nie so viel Angst gehabt und ich habe mich nachher auch schuldig gefühlt, oder? Ja. Weil ich so gehandelt habe. Aber ich finde, ich habe keine Chance gehabt.
Also Ihre Verzweiflung Ihnen, oder? Haben Sie keine Chance gehabt, weil Sie das Gefühl haben, Sie sind total allein. Und nur wenn Sie es eskalieren lassen, dann nimmt jemand Ihre Mutter auf in Ihrer Krankheit.
Genau, das war der Sinn gewesen. Ich würde es nochmal machen, auch wenn ich Angst habe. Ich weiß, was ich erlebt habe, ich weiß, was ich gespürt habe mit der Schwester zusammen. Und, aber wir würden es nochmal machen, weil so haben wir so eine halbe Hilfe bekommen. Jetzt, ja, es ist nicht schön, wo sie gelandet ist. Das war nicht unbedingt das, was wir haben wollen.
Also sie ist dann in die Psychiatrie gekommen?
Nein, Burg Hölzli. Das ist nicht schön.
Das tut nochmal weh.
Sie ist nicht so. Sie ist krank. Sie ist keine Spinnerin. Und ja, ich habe kein gutes Gefühl. Sie ist immer noch dort. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Heute noch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin jetzt noch mehr hilflos als der dramatische Freitag, ja.
Das macht mich sprachlos. Das ist so happig. Ist das normal? Also, warum schickt man denn so eine Mutter ins Zimmerli und nicht ins Weitspital mit einer Akutgeriatrie? Also dort hat sie doch irgendwie hat sie passende Hilfe gehabt.
Also je nachdem, wo man wohnt, wird man am Stadtspital zugewiesen. Und in dem Fall sind sie jetzt am Zimmerli zugewiesen worden, weil sie dort in der Nähe wohnen. Und dann kommt man auf den Notfall. Erst im Notfall wird dann triagiert. Wie weiter? Was hat die Person überhaupt? Weil die Ambulanz bringt sie ja dann erst dorthin.
Und die merken nicht auf Anhieb, was das da irgendwie als verrückter Zustand herrscht?
Nein, da gibt es zuerst wirklich eine Untersuchung. Mhm. Und zwar eine gründliche Untersuchung, weil da kann man nicht einfach vom Gefühl her gehen und denken, ja, die gehört jetzt vielleicht dorthin. Mhm. Es muss wirklich fundiert abgeklärt werden.
Zum Schluss ist sie dann ins Burg Hölzli gekommen.
Ja, das ist sicher in der Triage vom Triemli so entschieden worden, nach einer guten Untersuchung. Da hat man geschaut, was hat die Person. Man hat ja nichts gehabt, man hat keine Angabe gehabt von Angehörigen, man hat vielleicht einen kurzen Bericht gehabt von der Hausärztin, aber mehr war nicht da gewesen. Und dann hat man entschieden, dass die Mutter sicher am besten aufgehoben ist in der PUC. Weil PUC ist ja wirklich eine psychiatrische Universitätsklinik und das ist das, was vorhin Carmen bemängelt hat. Die haben ja gar keine Psychiatrie. Also haben sie es jetzt wirklich in eine Fachklinik weiterverwiesen. Was für mich nicht so nachvollziehbar ist, dass die Hausärztin am Spital den Kontakt der Töchter nicht weitergegeben hat. Das ist für mich irgendwie fahrlässig und da muss man einfach drüber stehen, auch wenn sie sicher sehr genervt war wegen diesen zwei Schwestern, die sie jetzt hier am Freitagabend noch in ihren Augen tyrannisieren. Mhm. Das Gespräch mit der Carmen war unmittelbar nach dieser Einweisung und sie war dort wirklich noch total verzweifelt und auch hilflos, so wie sie das extrem eindrücklich auch schildert. Vielleicht möchte ich noch dazu sagen, dass ich in dieser Woche, wo Carmen und ihre Mutter in Spanien waren, haben sie mir ja, wie wir vorhin gehört haben, x-mal angerufen. Wir haben auch miteinander besprochen, was passiert, wenn sie heimkommen. Und in diesem Rahmen habe ich auch mit der Hausärztin telefoniert. Also die Hausärztin hat genau gewusst, was da eskaliert ist in den Ferien. Und sie hat gewusst, dass die am Donnerstag heimkommt und ich habe sie extrem gebeten, dass wir am Donnerstag gerade einen Termin haben, weil ich habe auch schon ein Bett organisiert in einem Pflegezentrum, weil ja auch Carmen so Angst hatte vor der Zukunft. Aber sie ist da überhaupt nicht kooperativ gewesen. Sie hat keinen Moment aufgemacht, dass man am Donnerstag einen Termin haben könnte oder wenigstens am Freitagmorgen und nicht erst am Freitagabend um 4 Uhr. Und das hat sicher auch noch dazu geführt, oder, dass es doppelt eskaliert ist.
Die Hoffnung war also, da gewesen von der Tochter, natürlich.
Hoffnung, ja. Und wir haben auch probiert, dort hinzuarbeiten, ja. Aber da hat die Zusammenarbeit einfach nicht stattgefunden.
Ja. Kommt das häufig vor?
Also so eine Zusammenarbeit mit Hausärztinnen habe ich ganz selten. Meistens ist es wirklich gut und meistens kann man miteinander eine Lösung finden. Aber es kommt vor. Und es gibt halt einfach auch viel, viel zu wenig Hausärzte und Hausärztinnen.
Ja, und die Situation und das Interview mit der Carmen, das ist ja auch schon ein gutes Jahr her, oder? Aber du hast immer noch Kontakt mit der Carmen. Wie sieht denn das heute aus?
Ich habe letzte Woche mit der Carmen telefoniert und die Mutter war einige Wochen in der PUC, hat sich dort einleben können, hat ihr eben die Zeit gegeben und hat dann geschaut, was für eine Anschlusslösung sinnvoll ist. Und man hat sie dann ins Pflegezentrum verlegt, auf eine demenzgerechte Abteilung. Und Carmen hat mir erzählt, dass der Mutter gut ginge. Sie hätte sich in der Zwischenzeit einleben können. Sie hätte gute und weniger gute Tage. Aber sie freut sich immer sehr, wenn sie zu Besuch kommt. Und sie als Tochter hätte jetzt auch ein gutes Gefühl, dass die Mutter wirklich gut aufgehoben ist.
Schön. Und da muss ich jetzt gerade auch einfach noch sagen, jetzt hat sich die Carmen wahrscheinlich auch und die Schwester mal ein Knie können erholen und durchschnaufen.
Vielleicht noch so zusammenfassend. In so schwierigen, eskalierenden Situationen ist es A und O ist sicher die Validation, wenn man das kann, wo wir ja auch ganz genau durchgenommen haben. Und dann hilft dem betroffenen Menschen einen ruhigen Ort mit möglichst wenig Menschen, wo möglichst wenig auf sie oder ihn einredet. Dann auch regelmässig etwas zu essen und etwas zu trinken anbieten. Also so, dass man nicht Durst bekommt und wirklich noch ein bisschen denken kann. Keine Ermahnungen und keine Versprechungen und ja, keine Hektik. Also das ist so das, was die Leute brauchen. Sie brauchen Sicherheit, sie brauchen Ruhe. Und dann geht es darum, dass man für die Person in dieser Situation die richtige Lösung sucht. Zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu dir, Verena, und zu dem Text, den du mitgebracht hast.
Zu mir, insofern, wie das meine letzte Folge war mit dir, Judith. Ja, es ist wirklich so. Ich habe heute das letzte Mal hier mitgemacht und es war eine ganz tolle Arbeit. Es bin ich bei zwei Staffeln Kopfsache, der Schweizer Demenz-Podcast, dabei gewesen. Und es war eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Von Anfang an, wo man noch gar nicht gewusst hat, wie es geht, helfen aufbauen, Geschichten suchen, jetzt in meinem Fall, können mit dir reden und viel, viel lernen. Es war sehr, sehr lernreich gewesen, muss ich sagen. Und trotzdem höre ich jetzt auf. Was sagen wir schön? Alles hat seine Zeit. Oder auch, man muss dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Danke vielmals, Judith. Danke vielmals, Franziska. Und zum Abschluss möchte ich euch zwei, und das tue ich jetzt euch zwei, vorlesen. Das ist Margret Lenk, begleitet Menschen mit Demenz. Durch ihre Erfahrung ist sie auf diese Wünsche gekommen. Es ist meine Auswahl. Es ist aus der Sicht von demenzerkrankten Menschen. Ich möchte mal die in den Vordergrund stellen. Wenn ich einmal dement werde, dann wünsche ich mir, dass mein Leben einfach und übersichtlich ist. Dass ich jeden Tag zur gleichen Zeit das Gleiche machen darf. Wenn ich einmal dement werde, wünsche ich mir, dass du unaufgeregt mit mir redest, dass ich keine Angst bekomme, dass ich nicht meine, du seist böse mit mir. Wenn ich einmal dement werde, kann ich vielleicht nicht mehr mit Besteck essen, aber sicher gut mit den Fingern. Wenn ich einmal dement werde, verstehe ich vielleicht nicht mehr alles, was du sagst. Red leise mit mir und schau mich an. Sag nicht zu viel aufs Mal und mach einfache Sätze. Vergiss nicht, dass ich vergesslich bin. Wenn ich einmal dement werde, möchte ich mit dir, mit euch, meine Musik von früher hören. Wisst ihr, welche? Ich habe es vergessen. Wenn ich einmal dement werde, dann wünsche ich mir, dass ich es weiter lustig habe.
Also wenn du einmal dement werden solltest, Verena, dann wissen wir, Druck Oma schlummert in dir.
70er Jahre. Ja, gern.
Danke vielmals, Verena.
Danke.
Gern geschehen. Das war die Folge 19 von unserem Demenz-Podcast zum Thema Helfernetz im Akutfall und auch die letzte Folge dieser zweiten Staffel.
Weiter geht es dann im Juni mit einem neuen Format von Kopfsache, nämlich Kopfsache nachfragen. Das ist eine Sonderstaffel von Alzheimer Schweiz. Und in diesem Format gibt es jedes Mal ein grosses Interview mit einer Fachperson, die ganz, ganz viele Fragen beantworten kann. Und das Thema stellen wir vor mit einem Interview oder mit einem Gespräch von einer betroffenen Person aktuell zu diesem Thema.
Das ist Kopfsache, der Schweizer Demenz-Podcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge.
Ich bin Judith Kronbach, Expertin für Demenz.
Und ich bin Verena Bossart, Schauspielerin, unter anderem beim Hirntheater.
Wenn Sie etwas mitteilen wollen, wenn Sie Anregungen oder Wünsche haben, können Sie das gerne machen. Schreiben Sie uns ein Mail unter kopfsach@podcastschmiede.ch.
Kopfsache ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Unsere Produzentin ist Franziska Engelhardt. Die schöne Musik ist von Daniel Hobby.
Unsere Hauptpartnerin ist die Stiftung Plattform Meander, die sich für ein gutes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz einsetzt. Mehr Infos unter plattform-meander.ch.
Ebenfalls bedanken wir uns herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren weiteren Partnerinnen Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
Alles zum Podcast Kopfsache finden Sie auf der Internetseite kopfsach-podcast.ch. Und hören können Sie Kopfsache sowieso auf allen Podcast-Apps.